Beim letzten Mal haben wir begonnen mit dem Heidelberger Katechismus. Es waren nicht alle da, deswegen wiederhole ich einige Worte nochmal. Der wurde geschrieben vor 449 Jahren, in der Zeit der Reformation. Es war vorher üblich geworden, im Mittelalter, dass Kinder getauft wurden, ohne gefragt zu werden. Sie wurden in eine christliche Welt hineingestoßen, von der sie gar nichts wussten. In der Reformationszeit ist es Menschen wichtig geworden, Martin Luther, Melanchthon, Calvin, wieder zu den Ursprüngen zurückzukommen, zu dem, was die Schrift sagt, was Christsein ausmacht. Und ein Schüler von Melanchthon hat im Auftrag Friedrich des Großen, glaube ich, war das, diesen Katechismus geschrieben. Der wurde als Lehrbuch verwandt, um den Menschen wieder deutlich zu machen, um was geht es eigentlich im Christentum. Fragen, die die Menschen bewegt haben, wurden aufgegriffen und mit Bibelstellen beantwortet. Es ist kein Bibelersatz, sondern eine Bibellesehilfe zum besseren Verständnis. Was sagt die Schrift zu einzelnen Fragen? Wir hatten das letzte Mal Frage Nummer 1. Ich lese es nochmal. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort war dreigeteilt. Nummer 1, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Ich gehöre Jesus. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Nummer 3. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Darüber haben wir das letzte Mal nachgedacht. Heute ist die Frage Nummer 2. Was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Also es ist nicht nur ein Gefühl, es steckt auch ein Wissen dahinter. Christsein ist nicht nur ein tolles Gefühl. Was muss man wissen? Die Antwort ist wieder dreigeteilt. Antwort Nummer 1, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Da habe ich mir zu aufgeschrieben, Frage Nummer 1, wer bin ich? Nicht nur ich, jeder von euch, wer bin ich? Wenn ich morgens in den Spiegel gucke und sehe mich dort selber, wer bin ich eigentlich? Bin ich der, der ich durch meinen Beruf bin? Bin ich der, der ich durch meine Beziehung zu anderen bin? Bin ich gut? Bin ich nicht gut? Wer legt die Norm fest? Bin ich das, was andere über mich sagen? Wie sehe ich mich selbst? Wir meisten Menschen neigen dazu, uns selbst recht gefällig zu betrachten. Oder manche schlagen auch ganz ins Gegenteil und sagen, ich tauge nichts und achten sich selber nicht wert. Auch das gibt es. Aber real, was ist überhaupt real? Kann ich mich selber bessern? Und wenn ja, reicht das? Was ist überhaupt besser? Was ist gut? Das sind alles Fragen, die man von seinem menschlichen Standpunkt aus betrachten kann und auch beantworten kann, die aber letztendlich nur eine Betrachtung dessen sind, was meine Gedanken hergeben. Und verzeiht mir, es ist vor Gott egal, wie ich mich sehe. Wie sieht mich Gott? Ich kann mich ganz deutlich an eine Bibelstunde vor kurzem erinnern. Die Heilige Schrift ist der Spiegel, haben wir behandelt. Wie sieht mich Gott? Jetzt sind hier im Heidelberger Katechismus einige Bibelverse angegeben. Ich lese mal Titus 3, Verse 3 bis 7. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht werden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Wie sieht uns Gott also? Haben wir es nötig, gerettet zu werden? Haben wir das nötig? Jesus ist gekommen, um die Kranken zu heilen und die Sünder zu retten. Wer es nicht nötig hat, braucht sich das nicht anhören. Er braucht auch keine Rettung. Gott sagt, dass wir ohne ihn nicht heilig sein können. Wer ein Gebot übertritt, hat das ganze Gesetz übertreten. Und lasst mich von mir reden, ich brauche Vergebung. Im 1. Korinther 6, Verse 9 bis 10 steht: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Jetzt denken wir, oh, was sind das alles für schlimme Wörter, sowas bin ich nicht. Aber sind wir manchmal lieblos oder haben böse Gedanken oder irgendetwas in der Richtung? Und wisst ihr, welche Frage mir vorhin gekommen ist? Wenn man dieses jetzt aufzählt und ich euch versuche zu zeigen, dass wir Erlösung brauchen, könnte man ja auf den Gedanken kommen, so jetzt will Nils oder Gott will uns runtermachen, will uns zeigen, wie schlecht wir sind, damit ich mich so ein bisschen gruseln kann und dann geht es wieder aufwärts. Warum macht Gott das? Warum macht er das? Warum sagt ein Vater seinem Kind, fasse bitte nicht auf den Herd, er ist heiß? Warum macht ein Vater das? Weil er sein Kind lieb hat, weil er nicht möchte, dass es sich die Finger verbrennt. Stell dich nicht vor den Zug. Ist das Gleiche. Es gibt zur Frage oder Antwort Nummer 1 ein Fazit. Egal, für wie gut ich mich halte oder auch tatsächlich bin, ich bin ein verlorener Sünder, ohne die vollkommene Vergebung Christi. Der beste Mensch auf dieser Welt, mir fällt der Name Albert Schweitzer zum Beispiel ein, der sich Mühe gibt und macht und tut und sein ganzes Leben für andere einsetzt und vielleicht nicht an Jesus glaubt, das reicht nicht. Antwort Nummer 2. Wir haben jetzt erkannt, wo wir stehen, wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. Was ist der Ausweg? Im Johannes 17, Vers 3 steht: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir Gott erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Und nicht nur sie als Person uns als Gegenüber erkennen, sondern in dem, was sie getan haben. Und auch, was ich vorhin sagte, dieses Erkennen der Schuld, das ist kein von oben herab. Ich habe dazu ein Bild im Kopf, den Jesus, der sich die Schürze umbindet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Dieses Bild habe ich im Kopf. Der Blut schwitzt vor Angst und doch dem Vater gehorcht. Das ist nicht dieser große Heilige von oben herab, der Befehle gibt und sagt, du darfst dies nicht, lass das sein, sondern es ist der, der sich selber gibt. Und der lieber selbst seine Hand auf den Herd legt, bevor er jemand anders rauffassen lässt. Er stirbt für uns. Matthäus 7, Vers 13 steht, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hingehen. Es gibt also einen breiten Weg, kennen wir alle das Bild, auf dem die meisten Menschen gehen. Wir hatten jetzt letztes Wochenende diese Ich-Bin-Worte, Jesus ist die Tür ins Leben. Die enge Pforte. Epheser 2, Vers 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, das werden wir auch demnächst in der Bibelstunde haben, der mir wirklich wichtig ist, dieses Verhältnis von Werken und Gnade und Vergebung. Wir haben erkannt, wer wir sind, schuldige Sünder, und was ist zu tun? Gott, vergib mir, reicht. Mir ist vergeben, ich bin gerettet. Wie ist das nun mit den guten Werken? Können mir die helfen im Nachhinein? Ich darf sie aus Dankbarkeit tun, aber sie retten mich nicht. Wenn ein Christ ab und zu verkehrte Dinge tut und es nicht mit Absicht tut, raubt ihm das den Himmel? Nein, er ist gerettet. Er darf um Vergebung bitten, er darf immer wieder kommen, und wenn es immer wieder geschieht. Die guten Werke sollen aus Dankbarkeit für Gottes Opfer geschehen, weil ich Gott danke, dass er mich gerettet hat. Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Also auf diese Frage, welchen Ausweg es aus meiner Misere gibt, gibt es nur eine Antwort, und das ist ein Name, und der Name ist Jesus Christus. Dazu ist er in die Welt gekommen, das ist der Sinn seines Hierseins gewesen. Die Antwort Nummer 3 ist, wie ich Gott für solche Erlösung soll dankbar sein. Also jetzt ist es geschehen. Ich habe erkannt, wer ich bin. Ich habe Gott um Vergebung gebeten, habe sie auch erlangt. Und was ist jetzt? Was ist jetzt? Jetzt bin ich tatsächlich jemand anders. Ich bin von einem Sünder zu einem geretteten Kind Gottes geworden. Und was hat dieses gerettete Kind Gottes, der immer noch im selben Leib steckt? Er sieht noch genauso aus wie vorher, er macht vielleicht noch dieselbe Arbeit, trägt noch dieselben Sachen, aber er ist von einem potenziell Verlorenen zu einem Kind Gottes geworden. Er ist eine neue Kreatur, etwas ganz Neues. Und er hat Aufträge bekommen von seinem Retter. Tut Buße, Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Über diesen Vers habe ich mich richtig gefreut. Haben wir dieses Jahr 5-mal erlebt. Menschen tun Buße, kehren um, lassen sich taufen, leben fortan ein neues Leben. Epheser 5, Vers 8 bis 11 steht, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Da habe ich so gedacht, ist es jetzt meine Aufgabe, umherzulaufen und zu gucken, was ich aufdecken kann? Ja, bei mir. Nicht zuerst bei den anderen, bei mir. Was gibt es noch, was Gott nicht wohlgefällig ist? Was darf ich ihm noch bringen? Was muss ich ihm sagen? Was muss er noch verändern? Da stellt sich für mich gleich automatisch die Frage, was ist die Aufgabe einer Gemeinde? Ist eine Gemeinde ein Ort, an dem sich Gläubige versammeln und sich gegenseitig dienen? Ja, ist er, aber noch viel mehr. Ich hatte gleich das Bild eines Leuchtturms im Kopf. Ein sichtbarer Lichtfleck in dieser Stadt, wo Menschen, die Hilfe suchen, sie wirklich finden können. Wirklich finden können. Und wirkliche Hilfe gibt es bei Gott. Das heißt wieder mal, wir müssen Gottes Wort sagen, in aller Klarheit. Es selber leben. Es selber leben. Im 1. Petrus 2 steht Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich bin ein Priester? Heilig? Auserwählt? Ich, Nils? Als Person? Ja, durch Gott. Nicht aus mir. Ich habe das nicht verdient, ich habe das auch nicht gemacht. Es ist Geschenk, es ist Gnade. Und wenn uns bewusst geworden ist, was wir geworden sind durch Jesus, wir sind nicht mehr die kleinen bösen Sünder, nein, wir sind Gottes Kinder. Das heißt nicht, dass nicht doch mal Sachen passieren, weil unser Charakter mit uns durchgeht, weil wir die Beherrschung verlieren, sonst irgendwas. Aber wir dürfen um Vergebung bitten, wir dürfen einander verzeihen, einander neu annehmen, lieb haben. Auch das ist etwas, was eine Gemeinde tun darf und auch soll. Johannes 14, Vers 23 steht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da merkt man, dass das Halten der Gebote eine Folge der Liebe ist. Es heißt also nicht, du darfst das und das nicht, sondern ich will es nicht mehr, weil ich Gott liebe. Das ist ein Unterschied. Gott gibt ein neues Herz. Er nimmt das steinerne Herz heraus und gibt ein fleischernes Herz, das Mitleid empfinden kann, das Gefühle zeigt, zulässt, mitleidet mit anderen, Hilfe geben will. Und als Auftrag für die Gemeinde, Matthäi am Ende, kennt ihr fast alle auswendig, die letzten Verse in Matthäus 28, 18 bis 20, Jesus sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein direkter Auftrag. Das ist ein Auftrag. Sagt es weiter. Und mir persönlich liegt es immer sehr auf dem Herzen, wenn ich weiß, wohin Menschen gehen, die nicht an Jesus glauben. Das ist mir nicht egal.